Wir sind ja zurzeit in einer Predigtreihe, wo es um Begegnungen geht zwischen Jesus und verschiedenen Menschen und auch Menschengruppen. Gerade nach dem Lukas-Evangelium und wer die aktuelle Bibellese folgt, nach den Losungen oder nach manchen Bibellesehilfen, ist auch eigentlich gerade in diesen Texten mit Lukas beschäftigt. Heute Morgen war ja Andreas Jägers bei uns im Gottesdienst. Deswegen darf ich heute Abend einspringen, weil er schon wieder unterwegs ist. Manche kennen ihn vielleicht noch. Der Andreas Jägers war vor 20 Jahren der erste Jugendreferent hier in der Gemeinde und dann auch 4 Jahre lang tätig in der Backnanger Gemeinde, hat 9 Jahre in Backnang gelebt, weil er von dort aus noch einiges andere auch unternommen hat. Inzwischen ist er Lehrer meiner Söhne gewesen, meines Sohnes Yannick, weil er Dozent in Bad Liebenzell ist für praktische Theologie. War sehr eindrücklich. Wer die Möglichkeit hat, die Predigt sich anzuhören auf unserer Webseite im Internet, kann man sie ja finden unter Service. Und wenn man da oben auf diesen Reiter drückt und wer sich ein bisschen auskennt, der findet dann die Predigten. Und da ist auch die Predigt von Andreas Jägers, dann, die er heute Morgen gehalten hat. Aber ich wollte weitermachen auch mit Jesus, der Menschen und Menschengruppen begegnet im Lukas-Evangelium, so wie Lukas uns das aufgeschrieben hat. Und ein Thema hat mich die letzten Tage besonders dabei beschäftigt. Und zwar eben auch das Thema Fasten. Wir haben Fastenzeit, im Treff 18 hatte ich dieses Thema. Und dazu passt gerade die Begebenheit, das Gleichnis, was Jesus berichtet, als er selbstgerechten Menschen begegnet, wo er dann ein Beispiel erzählt zwischen einem Pharisäer und einem Zolleinnehmer, die beide zum Tempel gehen, um zu beten. Ich möchte uns zu Anfang diesen Text lesen. Jesus wandte sich an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. 2 Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir, sündigen Menschen, meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Es geht also um eine Begegnung von Jesus mit Selbstgerechten, aber es geht auch darum, Jesus begegnet auch Gerechtfertigten. Erwin hat diesen Text auch letzte Woche erwähnt, als er über die Begegnung von Jesus mit den Kindern gesprochen hat. Denn Lukas lässt in seinem Evangelium diese beiden Texte aufeinander folgen. Zuerst dieser Text vom Pharisäer und dem Zolleinnehmer und dann schließt sich bei Lukas die Geschichte von der Segnung der Kinder an, als Jesus den Kindern begegnet, die die Eltern zu ihm brachten, um sie zu segnen. Lukas berichtet zuerst, dass Jesus zu denen mit dem falschen Selbstvertrauen spricht. Man muss schon sagen, es ist schwierig, religiöse, fromme Menschen davon zu überzeugen, dass sie verloren sind. Der Mensch, den Jesus beschreibt, der Pharisäer, ist eigentlich verantwortungsbewusst. Und wenn ich darüber nachdenke, ist er mir im Grunde genommen auch sehr sympathisch. Er würde mir nichts wegnehmen. Ich kann ihm vertrauen. Er betrügt nicht. Und er führt offensichtlich eine gute Ehe. Er benutzt sein Geld nicht nur für sich selbst, sondern setzt den zehnten Teil auch für Gottes Sache ein. Und wenn er zweimal in der Woche fastet, dann drückt er damit aus, dass er falsches, sündiges Verhalten gegenüber Gott und seinen Geboten sehr ernst nimmt. Und zwar nicht nur für sich, sondern auch für andere. Eigentlich nichts auszusetzen gegen solch einen Beter, der zu Gott kommt und mit ihm redet, sich die Zeit dafür nimmt. Im alten Bund in Israel war eigentlich das Fasten nur für einen einzigen Tag vorgeschrieben. Und zwar für den Versöhnungstag, den Yom Kippur. Und das Fasten sollte jedem den Ernst der Sünde klar und deutlich machen, die Gott an diesem Tag wegnehmen würde. Das hat er verheißen. Zwei Ziegenböcke waren dafür nötig. Eins als Schuldopfer für das Volk Israel und eins, um ihn in die Wüste zu jagen. Aber es war ganz deutlich, hier geht es um die Schuld des ganzen Volkes und das ganze Volk sollte fasten, um sich deutlich zu machen, heute geht es um meine Sünde, die Gott wegtragen will. Die anderen großen Feste, die wir eigentlich so viel besser kennen, das Passafest oder das Pfingstfest oder auch das Laubhüttenfest, waren ja auch große Feste, wozu die Männer alle eingeladen waren, jedes Jahr nach Jerusalem zu kommen, an den Tempel. Das waren fröhliche Feste, wo man gemeinsam gegessen hat, im Familienverbund oder mit Freunden. Da hat man viel Gemeinschaft miteinander gehabt und man hat auch gemeinsam gegessen, aber nicht am Versöhnungstag. Da, wo man gefastet hat. Um mit Gott versöhnt zu sein, so war dann auch die Schlussfolgerung für manche, gilt es auf das Essen zu verzichten. Und diejenigen, die jetzt zusätzlich gefastet haben, und das eben nicht nur statt einmal, zweimal im Jahr, sondern zweimal die Woche, die haben zusätzlich gefastet, stellvertretend auch für andere. Und zwar für Sünder, die ihr Fehlverhalten eben nicht so ernst genommen haben. Das heißt, man hat so empfunden damit, weil die das alle nicht machen, faste ich für sie und bete für sie. Eigentlich eine großartige Einstellung, aber auch eben mit dieser Einstellung, nur wenn wir alle versöhnt sind, dann ist die Zeit bereit, dass der Messias kommen kann. So war das Denken. Und wenn wir die Bewegung um Johannes den Täufer beachten, gerade aus ihm und seinen Jüngern war das Fasten wichtig und gerade sie waren es, die das Kommen des Messias vorbereitet haben. Und die Taufe, die Johannes durchgeführt hatte, sollte Sünde abwaschen und jeder sollte sich auf den kommenden Messias vorbereiten. Ja, in dieser Bewegung wurde viel gefastet. Und so nimmt auch dieser Pharisäer das Fasten und seinen Glauben sehr ernst. Aber er vertraut darauf, was er leistet. Also für seine Sünden hätte ja der Versöhnungstag gereicht, aber er ist ja so viel mehr, was er macht. Jesus hält seinen Zuhörern einen Spiegel vor, denn die ihm da gerade zuhören, das sind ja gerade diejenigen, die selbstgerecht waren, die im Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein. Und die hatten nur Verachtung für andere übrig. So wird es uns hier im Text gesagt. So seid ihr, wie dieser Pharisäer. Ihr vertraut auf das, was ihr leistet, und ihr verachtet andere, die nicht so leben wie ihr. Aber es kommt auf etwas anderes an. Er, Jesus und Gott, der Vater, sie sehen viel tiefer. Sie sehen auf das Innere eines Beters, was in ihren Herzen vorgeht, und hören nicht nur die Worte. Dem Zolleinnehmer musste niemand sagen, wie sündig und verloren er ist. Das hat er selbst gewusst. Aber er bringt seine Sünden vor Gott und bittet Gott, ihm gnädig zu sein. Er weiß, was er alles falsch gemacht hat. Und Jesus nennt ihn gerechtfertigt. Und das war ja oft der Anklagepunkt für so selbstgerechte Menschen, die Jesus und seine Bewegung beobachtet haben. Da sind Zöllner dabei. Einer seiner 12 Apostel war Zöllner, der Matthäus, der Levi. War ein ehemaliger Zöllner und das hat ihm nicht gefallen. Aber Jesus nennt gerade ihn eben auch gerechtfertigt. Solchen Menschen ist Jesus eben auch begegnet. Die, die ihm gefolgt sind, die nicht mehr auf sich selbst vertraut haben, sondern ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, die sind gerechtfertigt. Lukas hat diese Begegnung von Jesus und den Selbstgerechten in sein Evangelium mit aufgenommen. Nur in Lukas finden wir dieses Gleichnis, dieses Beispiel, was Jesus gesagt hat. Die anderen Evangelien greifen das nicht auf. Aber ich vermute, dass ihm gerade das sehr wichtig ist. Ich kann mir vorstellen, dass er Ähnliches auf seinen Reisen mit Paulus zusammen erlebt hat, als er mit ihm unterwegs war in Griechenland, in Thessalonich, Philippi, in diesen Gemeinden. Paulus erzählte in den Synagogen von Jesus, dem Messias, und unter den Zuhörern gab es auf der einen Seite fromme Juden, die meinten, den Messias Jesus nicht nötig zu haben, und auf der anderen Seite Juden und Heiden, die wussten, dass sie verloren sind und Jesus als ihren persönlichen Messias und Herrn brauchten. Lukas berichtet in seinem Evangelium nach dieser Begebenheit mit dem Pharisäer und dem Zöllner andere Begebenheiten, Wort und Begegnungen, die deutlich machen, worauf es ankommt. Lukas hat gesagt, ich habe das geordnet, nicht immer chronologisch, nicht immer genau in der gleichen Zeitfolge vielleicht, wie Jesus das gesagt hat, aber so, dass es sinnvoll ist, dass wir etwas damit anfangen können. Und deswegen nach dieser Begebenheit, nach diesem Gleichnis, spricht Jesus, erwähnt Lukas, dass Jesus den Kindern begegnet ist. Und was ist das Besondere an diesen Kindern? Und warum gerade nach so einem großartigen Pharisäer, der so beten kann. Diese Kinder und Säuglinge, die die Eltern gebracht haben, die hatten noch nichts vorzuweisen. Die hatten leere Hände. Die konnten nicht sagen, ich habe schon gemacht für Gott. Und Jesus sagt, gerade für sie ist das Reich Gottes. Das ist so deutlich. Die haben nichts vorzubringen. Die bringen nichts zur Sache mit Jesus dazu. Und gerade das ist die beste Voraussetzung. Wenn man nichts hat, dann kann Jesus segnen und die Hände füllen. Im Anschluss an die Begegnung mit den Kindern kommt in allen drei ersten Evangelien, bei Matthäus, bei Markus und auch bei Lukas, die Geschichte vom reichen Jüngling. Und auch das ist ein enormer Kontrast. Noch einmal wird so deutlich, auf der einen Seite die Kinder, die nichts haben, und dann kommt ein reicher Jüngling, ein Oberster unter den Juden, der hatte schon seinen Sitz im Hohen Rat und der will von Gott wissen, wie kann ich ins Reich Gottes kommen, wie kann ich sicher sein, dass ich dazugehöre und zu Gott komme. Und Jesus sagt ihm, ja, weißt doch, was geboten ist und erwähnt einige Gebote und Gesetze und was sagt der reiche Jüngling? Das habe ich befolgt von Jugend an, aber was fehlt mir noch? Irgendetwas fehlt mir. Der hatte alles, im Gegensatz zu den Kindern. Auch das einer, der im Grunde genommen auf sich selbst hätte vertrauen können, ich habe alles gehalten. Aber der ist ehrlich und sagt, was fehlt mir noch, dass ich gerechtfertigt bin, eben nicht nur selbstgerecht. Und was sagt ihm Jesus? Geh hin, verkaufe, was du hast und dann komm und folge mir nach. Darauf kommt es an, mir nachzufolgen. Der reiche Jüngling, und das war eben nicht nur eine Geschichte oder ein Beispiel, was Jesus erzählt, sondern dass es wirklich passiert, der geht traurig davon, weil er so viel hat und sich nicht vorstellen kann, sich davon zu trennen. Wie das im Nachhinein dann ausgegangen ist, wissen wir nicht. Aber solange jemand traurig weggeht und nicht zornig, ist Hoffnung, dass sich noch etwas tut im Leben, auch von diesem reichen Jüngling, vielleicht später, als er mitbekommen hat, was Jesus alles für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist und nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist. Aber das gehört zusammen. Denn nach dieser Begebenheit, nachdem Jesus dem reichen Jüngling begegnet ist und er wegzieht und seine Jünger nicht verstehen, warum, das wäre so eine Bereicherung für ihre Bewegung gewesen. Und Jesus lässt ihn gehen. Und dann steht im Lukas-Evangelium, das war am Donnerstag auch Bibellese, dass Jesus ihnen sagt, der Menschensohn, der muss leiden und sterben und wird auferstehen. Aha. Alles klar. Für uns vielleicht im Nachhinein, weil wir wissen, was noch alles kommt. Und was heißt es von den Jüngern und Aposteln, als Jesus ihnen das gesagt hatte? Sie verstanden gar nichts. Nichts haben die verstanden. Was soll denn das jetzt? Sie haben sich was ganz anderes von Jesus erwartet als ein Leiden und vor allem wozu? Das haben sie erst im Nachhinein verstanden und trotzdem gehörte das zusammen, auch in dieser Zeit, dass im Nachhinein, nachdem auch Lukas seine Recherchen gemacht hat, er ihnen sagen konnte, das war Jesus wichtig, dass er uns das gerade zu diesem Zeitpunkt auf den Weg gegeben hat, auf dem letzten Weg nochmal, bevor dann wirklich das Leiden in Jerusalem kam. Denn die Begebenheiten, die danach folgen, jetzt auch in der Bibellese mit dran gewesen, waren ja die, als er dann nach Jericho gegangen ist. Und von Jericho war nur noch der Weg nach Jerusalem, wo dann die Passionszeit angefangen hat. Aber genau das ist das, was dann danach erzählt wird. Und auf das, auf was es ankommt. Vor Jericho wird ein Blinder geheilt. Aus dem Markus-Evangelium wissen wir, dass er Bartimäus hieß. Und er schreit, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und Jesus lässt ihn zu sich rufen, was willst du, dass ich dir tun soll? Und er sagt, ich will sehend werden. Und Jesus schenkt ihm das. Und er macht ihn gesund, er rettet ihn, er heilt ihn von seiner Krankheit. Und was heißt es dann gerade beim diesen Blinden, dem Bartimäus? Sofort folgte er Jesus nach. Der hat nicht mehr seine Jacke geholt. Genau das, was der reiche Jüngling nicht konnte, weil ihn so viel gehalten hat, genau das tut dieser Bartimäus. Wieder einer, der im Grunde genommen auf sich selbst und das, was er hat und kann, vertrauen will, als auf das, dass er nichts hat und alles von Jesus erwartet. Und danach, nach dem Bartimäus vor Jericho, als er ihm begegnet ist, kommt er nach Jericho hinein und wen trifft er dort? Wen findet er dort? Auf einem Baum versteckt? Zachäus, steig eilend herunter. Wir müssen heute in deinem Haus einkehren. Und dieser Zachäus, wieder ein Zolleinnehmer, sogar einer von den Obersten, der hat einen ganzen Distrikt unter sich gehabt, kehrt Segen ein, er nimmt Jesus nicht nur in sein Haus auf, sondern auch in sein Leben. Und will seine ganzen Betrügereien, alles, was er Böses getan hat, wieder gut machen. Oh, der war reich. Den hat das nicht gestört, die ganze Schar, um Jesus einzuladen bei sich. Er hat gesagt, ich will, wenn ich jemanden betrogen habe, es vierfach zurückbezahlen. Was ihm Leid getan hat, was er Böses angerichtet hat. Und er wird gerettet. Und es heißt gerade dann am Ende dieser Geschichte, dazu ist der Menschensohn gekommen. Deswegen sagt Jesus, bin ich gekommen in diese Welt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Aber sich als verloren zu erkennen, ja, ist nicht nur für selbstgerechte, fromme Menschen leicht, auch nicht für Leute, denen es so gut geht, dass sie genug Geld für alles haben, ist es leicht. Aber wer sich finden lässt von Jesus, der kann gerettet werden. Der kann gerechtfertigt werden, wenn er sein Vertrauen auf Jesus setzt und nicht mehr auf sein Können, nicht mehr auf sein Geld, nicht mehr auf das, was er hat, sondern wie ein Kind kommt, das nichts vorzuweisen hat, aber alles von Jesus erwartet und gesegnet wird. Noch ein Gedanke zum Thema Fasten. Warum soll eigentlich gefastet werden, wenn Jesus jemand findet, sagt er auch in den Gleichnissen vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen. Und auch als der eine der beiden verlorenen Söhne gefunden wird, gibt es ein großes Fest, es gibt eine Feier für alle, die gefunden werden. Warum fasten? Als Jesus einmal gefragt wird, warum fastest du und mit deinen Jüngern nicht? Die Pharisäer fasten und die Jünger und des Johannes, die fasten alle, aber warum du nicht mit deinen Jüngern? Und was sagt Jesus ihnen? Solange der Bräutigam da ist, warum sollte man fasten? Auf einem Hochzeitsfest wird nicht gefastet. Entweder hat man die Hochzeit so gelegt, dass sie mit keinem Fastentag zusammengefallen ist, natürlich nicht an einem Versöhnungstag, da hat man nicht geheiratet. Aber da hat man nicht gefastet, da wird gefeiert, gegessen und getrunken, gemeinsam ist man fröhlich. Und das war die Zeit, sagt Jesus, als er da war, diese 3 Jahre war Festzeit, weil der Bräutigam da war, der Messias ist da, lebendig unter den Menschen, da braucht nicht gefastet werden. Aber, sagt Jesus, meine Jünger werden fasten, wenn ich nicht mehr unter ihnen bin. Also, da nimmt er voraus, dass er einmal sterben wird, auferstehen, in den Himmel auffahren und dann werden seine Jünger hier auf der Erde fasten. Ja, aber letztlich aus einem anderen Grund. Wenn man diesen Text nachliest, wo Jesus davon spricht, von diesem Fasten und dass der Bräutigam da ist, deswegen bei ihm nicht gefastet wird, dann sagt er so ein seltsames Bild. Er sagt, denn passt aber auf, niemand setzt auf ein Kleid, das zerrissen ist, einen Flicken neuen Stoff. Denn das passt nicht zusammen, das würde den Schaden nur noch viel größer machen. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Dafür braucht man neue Schläuche. Und man fragt sich ja, was will Jesus damit eigentlich sagen? Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus damit deutlich machen will, dass das Fasten zwar auch bei den Christen nachher später kommen wird, aber aus einem anderen Grund. Nicht, dass man einfach das dann übernimmt und dann auch zwei Fastentage hat. Das gab es nachher in der Kirchengeschichte auch, dass man auch zwei Fastentage pro Woche eingerichtet hatte, den Mittwoch und vor allem den Freitag. Da können sich manche noch daran erinnern. Man hat an einem Freitag kein Fleisch gegessen. Da gab es nur Fisch. Dann noch in der Passionszeit hat man auf manches verzichtet. Zwar jetzt nicht ein richtig völliges Fasten, aber doch so, dass man eben auf manches verzichtet und das Fastentag nennt. Aber ist es das, was Gott will, dass wir sagen können, ja, ich faste auch zwei Tage die Woche? Oder sagen kann, die Zeit vor Ostern, na, da faste ich, da lasse ich den Kaffee sein oder den Zucker sein oder den Alkohol sein oder was auch immer, oder ich esse kein Fleisch mehr. Gut, ich esse nie Fleisch, da kann ich mir aber auch nichts drauf einbilden. Um was geht es denn eigentlich beim Fasten? Und da ist jetzt ein Unterschied. Das Fasten, bevor Jesus auf der Erde war, verändert seinen Sinn und ist ein anderes Fasten, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Denn wir haben keinen Versöhnungstag mehr nötig. Jesus hat sich um die Sünde gekümmert. Er hat die Sünde auf sich genommen und getragen und ein für alle Mal bezahlt dafür. Ich darf darauf mein Vertrauen setzen. Ich brauche kein weiteres Opfer mehr. Wenn ich sündige, dann darf ich zu Jesus kommen und mir vergeben lassen. Deswegen auch die Leidensankündigung. Deswegen sagt er, ich werde leiden für euch. Ich werde sterben für euch. Aber ich werde auch auferstehen für euch. Dass das Leben einen neuen, ganz neuen Sinn, eine ganz neue Qualität bekommt. Also nicht einfach nur nachmachen, was eben auch in der Laufe der Kirchengeschichte passiert ist. Das Fasten kommt ganz selten nur noch vor, in den Briefen oder auch in der Apostelgeschichte, und auch nicht mehr dafür, dass Sünden vergeben werden könnten. Es taucht zum Beispiel auf in Apostelgeschichte 13, als die Gemeinde in Antiochien sich fragt, wen sollen wir in die Mission senden? Wen sollen wir losschicken? Und sie fasten und beten gemeinsam, und dann spricht der Heilige Geist zu ihnen und sagt, sondert mir den Barnabas und den Saulus aus, damit sie losziehen und von mir weitererzählen. Das hat die Gemeinde in Antiochien gemacht. Die waren sich nicht klar, was ist dran? Jetzt geht es nicht um Sünde, sondern um Wegweisung. Und man konzentriert sich darauf und man will nicht Gott etwas abzwingen, indem man fastet, aber man lässt das Essen sein, um mehr Zeit und Konzentration zu haben, um zu erkennen, was will Gott von uns als Gemeinde. Und damit ist es auch etwas, was für unsere Gemeinden immens wichtig sein kann, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, auch zu überlegen, Gott, was willst du? Oder auch für mich persönlich, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, auch da geht es darum, da kann ich fasten, um mehr Zeit zu haben, mich auf Gott zu konzentrieren und zu beten und zu hören auf sein Wort, was dran ist und wie ich mich entscheiden soll. Paulus konnte so aus der Gemeinde heraus losgehen zu seinem Dienst, und er ist ein gesegneter Missionar geworden, mit seinen Teams zusammen, mit seinen Mitarbeitern. Auf etwas zu verzichten, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, das kann sehr gut sein. Das noch zum Thema Fasten. Ich möchte zum Schluss kommen. Jesus begegnet Selbstgerechten und Sündern. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit Jesus um? Lassen wir uns auf ihn ein? Lassen wir uns von ihm finden und zurechtbringen? Lassen wir uns vergeben? Darauf kommt es an. Die Sünder finden Gnade bei Gott. Wer auf Jesus vertraut und sich von ihm finden lässt, der wird gerettet. Und damit kann jeder auch Jesus begegnen und zu den Gerechtfertigten gehören. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, hab Dank, du warst auf dieser Erde und du bist so vielen Menschen begegnet. Du wolltest die alle zu dir ziehen, als Schafe in deine Herde einladen. Du weißt, wer von uns verloren ist, wer dich braucht im Leben. öffne du uns die Herzen, mach du uns bereit für das, was du uns sagen willst, durch dein Wort. Und wenn wir nicht wissen, was gerade dran ist, wie der Weg weitergehen soll, hab Dank, dass du uns Geschwister zur Seite geschenkt hast. Aber auch Dank, dass du uns diese Möglichkeit gegeben hast, zum Fasten und zum Beten, um klarer zu erkennen, was du von uns willst. So segne du uns, dein Wort und die Gemeinschaft. Wir danken dir dafür. Amen.